Burchard und Böttcher, wir müssen reden. Der Podcast.
Hallo Matthias. Schönen guten Tag.
Immer, wir müssen reden.
Habe ich auch gehört. Schönen guten Tag. Da draußen Menschen an den Empfangsgeräten. Wir haben heute, also wir bedanken uns erstmal für die Nachsicht letzte Woche, weil wir doch reichlich Probleme hatten. Und wie gesagt, wir haben eure ganzen Hinweise zur Kenntnis genommen. Vielen, vielen Dank. Bitte mehr davon. Einiges haben wir selbst gemerkt und uns gehörig geärgert. Den Wunsch, dass wir uns mal mit auch noch Vogelzwitschern treffen, haben wir entsprochen, man hört das hoffentlich. Ich höre es jetzt gerade nicht, aber ich bin ja auch alt und fast taub. Ja, Matthias, wir müssen reden.
Worüber? Endlich. Ja. Naja, erstmal über unsere lieben Gäste. Also ich fand das unglaublich, mit wie viel Wohlwollen unsere technischen Pannen hier begleitet wurden. Also ich glaube, die Sendung ist in technischer Hinsicht noch eine kleine Frühgeburt. Das heißt, sie braucht noch sehr viel Liebe und wohlwollende Behandlung. Wir haben ja mit Clemens jemand, der uns da als Pfleger noch zur Verfügung steht. Also wir versprechen Besserung und freuen uns natürlich auch über Anregungen.
Ja, unbedingt. Wir hoffen auf Besserung. Also Clemens kann das ja alles. Aber ich höre dich heute. Das ist eigentlich ganz schön.
Ja, das war ein bisschen gespenstisch. Man merkt doch, wie essentiell für das Gespräch es ist, dass man den anderen versteht. Und zwar erstmal akustisch. Und ich komme jetzt selber auch so ein bisschen, für heute höre ich dich schlecht, wie als säße ich schon im Altenheim. Und wenn ich jetzt zu laut spreche, liegt das daran, dass ich schlecht höre.
Ja, mach gut, schreibe mich voll an. Gut, also eigentlich braucht man das für Wir müssen reden, wobei es gibt ja auch Menschen, die brauchen nur ein Stichwort und reden dann eine halbe Stunde. Dann muss man ja gar nichts hören.
Du meinst mich damit aber nicht.
Nein, überhaupt nicht. Gut, worüber müssen wir reden?
Es gibt so viel. Wir brauchen, glaube ich, heute 2 Stunden oder so. Also sollten wir mit den Schlagzeilen anfangen?
Unbedingt. Unbedingt, ja. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt hörst, siehst oder irgendwas. Nee.
Ja, ich sehe dich. Leg mal los. Was hast du denn heute in der Bild gelesen?
Ich habe die, gut, also das weißt du, du hast ja sogar selbst die Bild. Ich habe auch die Bild. Also es haben wahrscheinlich alle die Bild. Ich versuche mal, das hochzuhalten. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich hoffe, ich kann es nicht sehen. Urlaub nur noch für Geimpfte, nehme ich dem. Also mit großer Selbstverständlichkeit ist jetzt verabschiedet, dass es ein Apartheidsregime gibt. Also kein Zugang mehr zu... Also Urlaub ist gestrichen. Es gibt ja keinen Impfzwang. Das hatten wir gerade von Anfang an verabschiedet. Es gibt nur... man darf dann halt bestimmte Sachen nicht machen. Das hatte ja auch...
Kann ja jeder selbst entscheiden, ne? Also das muss man ja auch abwägen, ne? Ob man Bürgerrecht möchte oder nicht, oder Freizügigkeit. Ne?
Ja, aber das wird ja mit großer Selbstverständlichkeit, und du hast es ja auch gelesen. Also ich lese das und auch die Frankfurter und staune, dass da Menschen, die sehr gut Deutsch schreiben, sich verhalten wie Leute, die vor 3 Tagen aus Nordkorea eingewandert sind. Also die wirklich mit großer Begeisterung erklären, wie das hier in so einem totalitären System laufen sollte und kann. Du darfst mich korrigieren, aber ich habe hier diesen
Kassenärzte. Unsere Kasse hustet, ist ein Kassenarzt im Raum.
Ja, das ist ein Kassenarzt, genau.
Der Kassenärzte heißt Heinz. Peter Heinz. Ungeimpfte sind eine Gefahr für die Gesellschaft. Keine Impfung, keine Freiheit. Ich verstehe den Satz gar nicht. Warum sind Ungeimpfte eine Gefahr für die Gesellschaft? Das musst du mir erklären, Sven.
Ja, soweit weiß ich. Also sie sind aus 2 Gründen. Einmal sind sie eine Gefahr für die Gesellschaft, weil sie Abweichler sind. Das ist mir der entscheidende Punkt, glaube ich. Aber wir haben ja jetzt auch gelernt, dass die Impfung nicht schützt. Also, dass man sagt, lach nicht über mich. Das ist meine medizinische Einschätzung der Situation.
Der Ungeimpfte die Gefahr, wenn die Impfung nicht schützt. Ich habe da eine Lücke in der Argumentation, ehrlich gesagt.
Bei Herrn Heinz oder bei mir?
Nein, ja, ich bei Herrn Heinz.
Aber wenn Herrn Heinz, das wäre ja die einfache Variante. Also es gibt ein Impfangebot, eine wirksame, gut getestete Impfung für alle. Die können sich dann impfen lassen, dann sind sie geimpft und dann können ja alle wieder normal weiterleben, weil dann besteht ja keine Gefahr mehr für die Geimpften. Und die anderen gehen ihr eigenes Risiko. Und wenn die das ums Verrecken nicht wollen, wie Montgomery sagt, also wer sich ums Verrecken nicht impfen lassen will, sagt in Großbuchstaben der Weltärztepräsident, der muss dann halt krank werden.
Aber ja, aber das ist immer schon eine Entscheidung gewesen. Ne? Wer sich gegen eine Impfung entscheidet, der entscheidet sich für sein Immunsystem und im Zweifelsfall für eine Krankheit. Und das darf man ja, glaube ich, in einem selbstbestimmten Leben auch tun, diese Entscheidung.
Ja? Naja, du gefährdest ja andere. Also das ist ja auch die Argumentation.
Aber ich gefährde keine Geimpften. Die sind doch geimpft. Die sind doch geschützt.
Ja, aber die Impfung hilft ja nicht. Das weißt du ja. Also die zwei Impfungen haben wir ja
jetzt. Und deshalb soll ich mich impfen lassen, weil sie nicht hilft.
Weil sie nicht hilft, genau. Also jetzt, wo du sagst, gewisse Brüche in der Logik sind ja erlaubt.
Ich akzeptiere die Brüche nicht. Ich akzeptiere das wirklich nicht. Also entweder hilft die Impfung, dann bin ich als Ungeimpfter nur eine Gefahr für mich selbst und nicht eine Gefahr für die Geimpften. Oder sie hilft halt nicht, dann hat sie auch keinen Sinn, dass ich mich impfen lasse.
Ja, aber da stehen wir ja ganz allein mit dieser Position. Ich möchte dann auch noch mal ganz kurz die andere, die Konkurrenzzeitung aufblättern, wenn wir so viel Zeit haben. Wo ist es denn jetzt? Ich hatte es doch eben noch. Ach, ja, guck mal. Ach, auch das müsste ich jetzt hochhalten, aber das wird wahrscheinlich von der Kamera nicht so richtig eingefangen. Ich versuche es trotzdem mal. Also da steht theoretisch, hoffentlich, kann man das lesen? Impfreiz?
Ja.
Kannst du das lesen? Das fand ich noch viel beeindruckender, weil wir sind da wirklich auf verlorenen Posten, du und ich. Oder auf einer ganz, ganz merkwürdigen Position. Denn die FAZ weiß über diese Lustlosigkeit an der Zweitimpfung und dass hier diese Impfmuffel und Impfschwänzer, finde ich auch einen schönen Begriff, dass man, das war ja, ist ja was ganz, ganz, gehe gar nicht ins Freibad fahren und schwänzen.
Ja.
Aber was die FAZ weiß, dass das Verhältnis, also was die Impfung ist. Und da fallen jetzt die Worte, also zwischen hoher Schutzeffekt, lächerlich geringe Nebenwirkungen und sensationell günstig. Und wenn dann Ärzte frustriert sind, weil das nicht alle jetzt, obwohl, trotz dieser Beschreibung wollen, und sagen, ich diskutiere da nicht mehr, also Ärzte, das hat ja eh keinen Zweck mehr mit diesen, dann nennt die FAZ das Defätismus. Wortwörtlich. Also in dem Fall ja von diesem Arzt.
Mhm.
Dass der Arzt also tatsächlich locker lässt bei den, obwohl das irgendwie alles, irgendwie, das ist ja nur ein Pieks, tatsächlich. Das steht ja hier. Billig, günstiger Pieks, was ist mit euch los? Und selbst wenn ein Arzt ja auch nur,
wenn man das Foto mit dem Pflästerchen auf Instagram postet, dann wirkt die Impfung ja auch nur. Hat Lauterbach jetzt gesagt.
Ach so, ich denke, das wirkt nur im Lockdown.
Ah, habe ich das da wieder hat, was verwechselt, ja.
Ja, das hat Lauterbach gesagt. Die Impfung wirkt besser im Lockdown. Aber Lauterbach möchte ja auch, was ich auch schön finde, ist ja, dass man jetzt die Anreize dann herstellt. Auch das hast du in der Bild gesehen. Da gibt es ja viele, viele Locations, die man jetzt ansteuern möchte. Lauterbach wollte ja die Jugendlichen da abholen, wo sie sind. Das wäre dann also primär in den, komischerweise nennt er da als erstes Shisha-Bars, die, glaube ich, geschlossen sind. Aber da kann man natürlich auch mal so ein Impfkommando reinschicken.
Ja.
Aber schön finde ich auch, dass man, was sie da sich da ausdenken, wo sie überall hinwollen. Also in die Freibäder und auf die Parkplätze und überall mit mobilen Impfkommandos mit lustigen Hüten. Am schönsten fand ich da den Vorschlag, das dann auch in die Moscheen zu gehen. Weiß ich nicht, ob das jetzt auch so große...
Das ist doch ein Hotspot für Jugendliche, oder?
Gut, jedenfalls die Darstellung der Bild und auch der FAZ, dass die Leute sich nicht impfen lassen, ist weiterhin rätselhaft und liegt offensichtlich daran, dass sie... Das sind dann vor allem weniger intelligente Menschen, ich weiß nicht, wie man das politisch korrekt nennt, und Migranten und also bildungsferne Kreise. Das sind nicht so, also ich zähle mich jetzt dazu nicht unbedingt, auch wenn ich relativ bildungsfern bin. Also verglichen mit, du bist ja bildungsnah, ich bin ja eher bildungsfern. Aber es könnte auch noch andere Gründe geben, als ich will ja nur irgendwie grillen. Es könnte ja auch sein, dass Menschen verstanden haben, was du gerade sagst, wenn die Impfung nicht so wahnsinnig viel nützt und jetzt auch wieder aufgefrischt werden muss in 3 Wochen, dann kann ich das doch auch gleich wieder lassen. Also gerade unter 60 oder unter 20.
Ich finde es auch nett, dass in diesem Zusammenhang wieder mal soziale Vorurteile aktualisiert werden. Also dass Menschen, denen man ohnehin wenig zutraut, dass man denen auch nicht zutraut, eine selbstverantwortliche Impfentscheidung zu treffen. Also es ist ungeheuerlich. Und dann in dieser paternalistischen Art, die dann da abzuholen, wo sie stehen, also das klingt ja ein bisschen, wir kriegen euch alle, oder?
Hm. Und meinst du, Menschen wie wir werden diskriminiert?
Nee, ich meine wirklich genau diese Jugendlichen, du hast ja, was du gerade genannt hast, das sind ja alles Gruppen, also ich finde diese Begriffe schrecklich, sozial schwach, Migranten und all diese Leute, ja, die man dann als Impfverweigerer darstellt und denen dann sozusagen auch noch die Schuld daran gibt, wenn dann wir nicht unsere Freiheitsrechte zurückbekommen. Das scheint mir der Punkt zu sein. Also die Argumentation scheint sich für mich nochmal zu verlagern. Mhm. Also es gab ja mal sozusagen die Idee, dass man sich impfen lässt, um eine Krankheit abzuwenden. Das ist in der Argumentation ja relativ verschwunden, weil da ja trotz der Behauptung der FAZ kaum jemand dran glaubt. Also nicht mal Herr Lauterbach oder auch der Kassenarzt hat da ja offensichtlich Zweifel. Das zweite Argument war dann, ja, ich lasse mich impfen, um meine Freiheit zurückzukriegen. Finde ich interessant, weil man ja die Impfung dann nicht als medizinisches, sondern als soziologisches Mittel betrachtet. Und die dritte ist jetzt eher gewissermaßen kollektiv. Ja, wir können ja die Grundrechte für alle nur zurückbringen, wenn auch alle geimpft sind. Also dann wird dann sozusagen das Grundrechte-Regime überwunden durch die Impfquote oder das Grundrechte-Enteignungsregime. Und das finde ich unsäglich, weil warum soll denn dieser Pieks was damit zu tun haben, ob Merkel vernünftig wird oder nicht? Also ich fällt mir nicht viel zu ein.
Aber da sind sich ja komischerweise auch die Bild am Sonntag, die wir heute lesen, und Bild nicht wirklich einig. Also wenn du jetzt Julian Reichelt unter der Woche gehört hast, den Vortrag, der war ja ganz gut, auch wenn der Mann zweimal geimpft ist, es ist ihm ja unbenommen, aber die Argumentation war ja richtig. Und genau die wir auch gerade anstellen, wenn alle ein Impfangebot bekommen haben und die unter 60-Jährigen von der Impfung, also sagen wir mal, genauso viel haben, wie wenn sie die Covid-Erkrankung durchmachen, dann müssen die Grundrechte natürlich sofort alle wieder her. Diese Argumentation gibt es ja durchaus. Also Bild argumentiert so, sogar Heiko Maas argumentiert so. Und ich finde es faszinierend, dass das überhaupt kein in dieser Clique, also von dem Kassenarzt bis zu unserer Regierung, es interessiert überhaupt keinen. Das finde ich neu. Also dass man sagt, auch die, selbst wenn die Bild, und das ist ja nun wirklich nicht unser traditioneller Verbündeter, auf diesen Kurs geht, dann das interessiert einfach keinen. Die machen unbeirrt weiter und das finde ich wirklich faszinierend. Also mit ihr.
Da muss ich dir noch ein Erlebnis aus dieser Woche erzählen. Ich höre Radionachrichten öffentlich-rechtlich, ja, und erfahre also, dass in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung erlassen wurde. Und weil die Inzidenzen jetzt wirklich stabil unter 5 seien, außer, glaube ich, in Düsseldorf und Köln, finde ich auch fair, dass beide Städte betroffen sind, würden also jetzt, gäbe es keinen Grund mehr, Grundrechte einzuschränken. Ja, ich denke, großartig, alle Maßnahmen sind weg. Ich gucke in diese Verordnung. Das heißt, letztendlich haben das Testregime wurde verschärft. Also Arbeitgeber müssen zwangsläufig testen, um wenn jemand seinen Arbeitsplatz besucht und irgendwie mal abwesend war. Und die Maskenpflicht in Läden ist auch nicht aufgehoben. Was mich daran so empört hat, ist, dass es ja überhaupt keinen Wert gibt, von dem aus man sagen könnte, jetzt ist der ganze Spuk vorbei. Das ist überhaupt nicht vorgesehen.
Nee. Nein, das ist vorgesehen, wenn wir alle 80%, 90%, 8 Milliarden, also die ganze Welt geimpft ist, bleibt einfach bei diesem Plan. Ich kann das nicht nachvollziehen, da sind wir uns, glaube ich, einig, aber das werden ja auch die meisten unserer heutigen Gäste eben genauso wissen und genauso sehen. Was ich also die Nachricht zumindest nochmal reinsprechen wollte, weil das stand nicht in der Bild, ist, dass es einen neuen Impfstoff gibt. Nicht, dass ich den wollte, aber es gibt ja einen neuen in Kuba.
Oh, also heißt der Fidel 68?
Nee, der heißt irgendwie nach einem Freiheitscamper. Ich müsste jetzt wieder gucken, wie er doch steht hier irgendwo. Abdallah heißt er, ja. Also es gibt einen Impfstoff, den die Kubaner, die kubanischen, da würde ich den Arzt oder Apotheker hier in Deutschland auch mal darauf ansprechen, wenn man sich impfen lassen will, weil der Unterschied ist zu unseren Impfstoffen, dass das kein mRNA-Stoff ist, kein DNA-Vektor wie der von Astra und Johnson & Johnson, sondern das ist einfach so der vegane Impfstoff. Also wie er früher einfach hergestellt wurde. Man sagt, das ist dann Proteine und Hefebasis und Adjuvantien ein bisschen was dazu. Muss man auch dreimal impfen. Ich möchte
ich das alles nicht, dass nicht, der noch wirksam ist.
Doch, der ist genauso wirksam. Also wir beide könnten jetzt über relative und absolute Risikoreduktion reden. Das tun wir nicht.
Warum bitte? Eigentlich nicht?
Okay, können wir gleich. Aber ist na gut. Also die relative Risikoreduktion ist genauso wie bei BioNTech. Also fast 92,8%. Das heißt, der vegane Impfstoff aus Kuba hilft genauso viel wie das mRNA-Produkt. Nur die Gefahren sind wahrscheinlich geringer, weil es eben eine traditionelle Art ist. Gut, du darfst natürlich was sagen.
Nein.
Doch, unbedingt. Relative, absolute Häufigkeit, ja.
Ich glaube, das habe ich auch selber erst überhaupt nicht verstanden, weil es gab ja am Anfang, als die Impfstoffe vorgestellt wurden, so diesen Überbietungswettbewerb, um wie viel Prozent sie jetzt dann besser sind. Und es geht, ist ja nur besser als die Kontrollgruppe. Es geht ja nicht darum, dass dann 99% der Menschen, die den Stoff genommen haben, tatsächlich vor einer Erkrankung geschützt werden. Ich glaube, das ist ja die absolute Wirksamkeit. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Ja. Aber die liegt ja nicht bei 95%.
Sondern?
Die liegt bei 0,8%. Aber auch nur dann, wenn man, also wenn man die Studie, auch die Daten der Hersteller richtig anguckt und dann auch noch die aus den Studien rausgefallenen Probanden noch berücksichtigt, dann kommt man, nagelt mich nicht darauf fest, aber ich glaube, dann kommt man bei BioNTech auf eine absolute Risikoreduktion von minus 0,4.
Das ist relativ enttäuschend. Du mal raus und stellst es für unsere Gäste.
Mach ich. Das mache ich sowieso und ich hoffe, ich komme dazu heute und sonst morgen. Also ich werde zumindest die Links, auch den kubanischen Impfstoff, was ich hier als nicht gemeldet irgendwie verkünde, noch dann verlinken.
Wir bewegen uns auf dünnem Eis, mein Lieber. Ich glaube, wir sind ganz nah dran, in einem berühmten Bericht aufzutauchen, nämlich dem Verfassungsschutzbericht. Ich habe jetzt denjenigen aus dem Land gefunden. Und wir beide tauchen drin auf, glaube ich, so ein bisschen indirekt. Also ich bin in der Kategorie randständige Wissenschaftler. Also Wissenschaftler, die in ihrem Fach nicht die Mainstream-Position vertreten, was im Grunde heißen soll, dass die Blödsinn reden, ja, weil Wahrheit ist ja immer gleich Mehrheit, oder?
Ja. In der Wissenschaft immer so. Ja.
Das war immer schon so, auch als die Erde noch eine Scheibe war.
Klar, ja? Kopernikus, Spinner.
Ja, natürlich, natürlich. Und dann gibt es noch die gescheiterten Journalisten, die sich irgendwie bereichern wollen. Und ich muss sagen, ich habe diesen Verfassungsschutzbericht nach der ersten Lektüre sehr, sehr wütend weggelegt, weil ich das tatsächlich erlebt habe als eine Kriminalisierung von Opposition. Ich fand das wirklich bemerkenswert. Also vielleicht hätte man das in den Zeiten, als Hartz IV eingeführt wurde oder wir über Energiefragen oder Migrationsfragen gesprochen haben, auch schon auf dem Wege des Verfassungsschutzes lösen müssen. Oder als man die Ostpolitik der Bundesregierung kritisiert hat, das sind alles Fragen für den Verfassungsschutz. Also ich meine, das Ding ist ein Machwerk. Hast du mal reingeguckt?
Ja, ich hatte das auf dem Tisch und dann direkt weggeschmissen und dann hast du mich nochmal mit der Nase drauf gestoßen. Dann habe ich natürlich, weil wenn du das sagst, gucke ich das natürlich nochmal an und habe dann auch verstanden, warum du das gelesen hast. Aber eigentlich, also darf ich, weil ich habe nur mir ein paar Notizen dazu gemacht, dazu muss ich was sagen, weil die Definition, wir sind doch gar nicht gemeint. Also du bist zwar... Ja, ich finde das so faszinierend, das ist so toll, weil das geht ja gar nicht um Verschwörungstheoretiker. Nein. Ich bin seit meinem 6. Lebensjahr nicht Verschwörungstheoretiker, seit ich gemerkt habe, das Geschenkpapier vom letzten Jahr Weihnachten liegt im Heizungskeller.
Da jetzt wusste nicht, ich, dass ich den Weihnachtsmann nicht gibt. Jetzt hör auf, komm.
Nein, da habe ich Verdacht oder zumindest die Verschwörungstheorie aufgestellt, dass die Obrigkeit mir vielleicht nicht die Wahrheit gesagt hat über den Weihnachtsmann. Und ich finde, das ist auch. Das war der Anfang dieses. Ich weiß, wenn du das noch nicht wusstest, dann tut mir das jetzt echt total leid. Das ist über was anderes reden. Also, der Verfassungsschutz spricht ja nicht von Verschwörungstheoretikern. Der Nordrhein-Westfälische. Also dieser 180-Seiten-Roman. Da wird an irgendeiner Stelle auch klipp und klar gestellt, auch wenn Steinmeier die Verschwörungstheoretiker bekämpfen möchte, auch Merkel, der Verfassungsschutz sieht das differenzierter. Also Verschwörungstheorien gehören zum demokratischen Allgemeingut. Das darf man und das soll man. Deswegen heißt ja dieser Bericht auch nicht Verschwörungstheorien von den Verschwörungsschützern. Ich finde auch, es sind Verschwörungsschützer, sollen die sich nennen. Nein, es heißt doch, ich muss gucken, warte, wie heißt das? Ach so, ja, die sprechen ja, definieren ja auch, und das sind ja nicht Verschwörungstheoretiker, sondern Verschwörungsmystiker.
Mythologen.
Du musst auf den, es geht um Corona-Leugner und Verschwörungsmythen. Und es ist ja immer wichtig, dass man genau definiert, wovon man eigentlich spricht. Also, dass man auch sagt, wen meinen die denn da? Und das, ich habe nur so weit gelesen und gedacht, wenn jetzt jemand auch, also wenn du ein Essay schreibst über Waschbären und das definierst als ein Waschbär kann fliegen, ist bunt und hat ein Horn, dann muss ich das nicht unbedingt lesen. Weil da halte ich mich nicht an die Definition. Und der Verschwörungsschutz definiert ja das dann als die Verschwörungsmythiker, Mythologen, da sind dann Annahmen zur menschlichen Handlungsfähigkeit und Abläufe menschlicher Geschichte ein Widerhall, die in den modernen Wissenschaften nicht mehr geteilt werden und jedem Verständnis einer wissenschaftlichen Theorie widersprechen. Das sind also Mythen. Ein typischer Mythos ist dabei übrigens der Glaube an den Great Reset. Schreibt die Verfassung schon.
Ich musste so lachen. Also sind ja zwei Punkte. Darf ich auf den Satz mal kurz eingehen? Also diese modernen Wissenschaften, die werden wieder monolithisch betrachtet, als gäbe es da nur eine Meinung. Also das ist schon gut gemacht, das Ding. Einen gewissen Respekt verdienen die Leute, die es geschrieben haben, weil sie immer wieder auch Differenzierungen einbauen und zu sagen, ja, das ist eine heterogene Gruppe, da gibt es solche und solche und einige unterwandern. Und da bin ich ehrlich gesagt auch ganz dankbar, dass die uns davor schützen, dass wir etwa von V-Leuten unterwandert werden oder so. Ne? Das finde ich schon ganz gut, weil es jede Bewegung, die sich irgendwie engagiert, steht ja in Gefahr, von V-Leuten unterwandert zu werden. Das ist der eine Punkt, dass da auf Wissenschaft Bezug genommen wird. Und was mich maßlos dann wiederum geärgert hat, ist, dass es irgendwie diese Differenzierung dann zugleich wieder zurückgenommen werden. Also es wird dann uns vorgeworfen, also da fühle ich mich auch persönlich angesprochen, dass ich zurück zum Grundgesetz möchte, was ich auch durch diese Tasse hier signalisiere. Ja, und das wiederum käme einem Staatsumsturz gleich. Das ist dann zwei Sätze später. Und das wird dann auch wiederum belegt. Also wir sind ja gegen sowas wie freie und geheime Wahlen. Und als Beleg gibt es dann irgendwie einen Telegram-Text, wo jemand sagt, oh, wir müssen aufpassen, dass die Wahlen nicht gefälscht werden. Ja. Das ist sehr subtil gemacht, weil jemand, der Angst hat, dass Wahlen gefälscht werden, ist ja gerade nicht gegen freie und geheime Wahlen, sondern er nimmt ja diese Norm und verteidigt sie vor Menschen, die sie gefährden wollen. Und das ist eigentlich das Perfide daran, dass Menschen, die einen politischen Status quo kritisieren und dabei Normen in Anspruch nehmen, die im Grundgesetz niedergelegt sind, dass die als Grundgesetzfeinde dargestellt werden. Also das empört mich. Das gilt für alle Kriterien, die dann angeführt werden. Und die Beleglage ist relativ dünne. Also sich da irgendwas zurecht zu kopieren aus Telegram-Artikeln, das finde ich relativ bescheiden als Erkenntnislage. Und was ich mich einfach frage, Bericht hat doch eigentlich den Anspruch, irgendwie eine Realität abzubilden. Hier habe ich das Gefühl, da geht es darum, eine Realität zu schaffen durch diesen Bericht. Und das ärgert mich maßlos. Und ich finde, da muss ein gewisser Wahrheitssinn doch auch noch stärker zum Ausdruck kommen, wenn das als Bericht durchgehen soll.
Ja, aber das ist gut, das kennen wir ja nun auch von woanders. Das ist sehr clever gemacht. Du hast recht, wenn man die Definition ernst nimmt, muss man das alles gar nicht lesen. Das, denke ich, gibst du mir recht. Also wenn man sagt, das sind Verschwörungsmythen und ich bin auch kein Corona-Leugner, also weg damit. Aber es kommt dann natürlich alles vor, was uns dann wieder daran verbindet. Das ist diese ganze Kontaktschuld. Genau. Ich glaube, hinten wird auch jede rechte oder linke Vereinigung, die grundgesetzfeindlich agiert oder denkt, wird ja auch genannt. Irgendwie 30 Seiten Fleißkärtchen. Ich habe viel gelernt und auch gedacht, dass die kriegen sich wahrscheinlich nicht am Ende. Das muss ich auch nicht zu Ende lesen. Nee. Also die Hamas und die NPD, die Charaktere. Aber das ist spannend. Also das hatten wir vor, auch wenn das jetzt schon zwei, drei Wochen zurückliegt, hatte Frau Professor Eva Horn, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in der Frankfurter, auch ein sehr, sehr schönes Stück, das ähnlich von der Machart ähnlich war. Das fand ich total großartig, weil sie als Literaturprofessorin aus Wien auch da über Verschwörungstheoretiker sich ausließ und es geschafft hat, in einem Text, also zumindest mal in doch sehr großer Nähe, also Bagdi und Wodak zu nennen, Kinderblut, QAnon, und dann die interessante Wolte hinlegt, das fand ich wirklich, hatte ich noch nie gesehen, dass sich diese Verschwörungstheoretiker in ihren Blasen verstecken, also in ihren Echoblasen im Internet und in YouTube und eigentlich sich nur von ihren eigenen Leuten irgendwie applaudieren lassen. Wo ich dann nur dachte, Frau Horn, das ist aber echt eine Leistung. Was soll Bagdi denn machen? Soll der bei Anne Will einbrechen?
Ja.
Das würde man wahrscheinlich, da es nicht live ist, dann auch wieder irgendwie doch löschen können. Also diese Umkehr, dass man sagt, ich zähle mich schon dazu, Skeptiker irgendwie der Regierungs- und sonst was oder auch in Bodak und Bagdi, uns wird jetzt vorgeworfen, dass wir uns verstecken in unseren Blasen.
Es ist ja auch total attraktiv, so in der sozialen Diskriminierung zu leben, als jemand, der genau mit diesem Etikett existieren muss. Also es ist, ich finde es eine Unverschämtheit.
Seinen Job zu verlieren.
Ja, das ist doch toll.
Mensch, toll. Ja, in so einem Blasenverstecker. Ja. Finde ich auch. Also zumal, das ist ja auch, darf man ja am Rande mal erwähnen, also glaube ich, vielleicht passt hier rein, dass Ich verstecke mich ja auch insofern, als ich manchmal Dinge sage, werde dann aber neuerdings ja auch gelöscht. Das habe ich ja letzte Woche zum ersten Mal erlebt, dass ein Interview.
Du versteckst dich in der Löschung, ne?
Das ist noch ja. Ich bin, das ist ja richtig so der Gipfel, ne? Ich bin dann gar nicht mehr zu finden bei YouTube. Ich mache Sachen, die fühlen mich sofort irgendwie ins Off.
Gut, okay. Aber hättest du nie wieder Gelegenheit, zu Anne Will zu gehen, ne?
Was? Hätte ich nie wieder?
Nee, hast ja jede Gelegenheit. Du hattest ja die Wahl. Lass ich mich löschen oder gehe ich zu Anne Will? Ne? Das war ja die Option.
Ja, dann habe ich gesagt, nee, lass mich lieber löschen. Ja, das machen wir halt so. Dann müssen wir unser Weltbild nicht verändern.
Also ich will das vielleicht nochmal wirklich auf den Verfassungsschutz zurückbeziehen, nochmal noch ein paar Begriffsklärungen einfach machen, damit ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen. Ich dachte immer, wenn man so zu dem Bösen gehört, dann muss das in sich selbst, muss sich ja auch komisch anfühlen. Man muss so eine Art Unrechtsbewusstsein haben, habe ich aber irgendwie gar nicht. Ja, weil, ja, ich liebe das Grundgesetz und das, was ich tue, ist eine Verteidigung all dessen. Und was ich möchte, ist ja kein Staatsumsturz, sondern ich möchte einen Politikwechsel und ich möchte einen Politikerwechsel. Ja, ich möchte, dass andere Akteure andere Politik machen, und zwar die, die dem Geiste und dem Buchstaben des Grundgesetzes näher sind. Ich habe mir das Grundgesetz daraufhin nochmal angeguckt. Ich meine, das ist ja wirklich großartig, dass am Anfang erstmal diese Grund- und Menschenrechte beschrieben werden, die bürgerlichen Freiheiten. Und dann erst die Systeme der Macht, ja, die das zu realisieren haben, finde ich brillant gelöst, ein großes Geschenk, das uns da gemacht wurde. Ach, wie auch immer, die Verschwörungsschützer sehen das wahrscheinlich ein bisschen anders.
Ja, ich meine, an der Stelle sind wir uns ja auch nicht, wir zwei uns nicht immer einig. Und deswegen finde ich es berechtigt, dass man mich dann auch sofort löscht und dich nicht, weil du tatsächlich auch in allen Gesprächen, die ich von dir dann mit großer Freude auch mit anderen sehe, also auch mit Frau Vero und was ich dann da gerade verfolgen durfte, also dass eure Überzeugung ja ist, dass man das alles auch alles wieder gerade biegen kann, indem man also nicht nur andere Parteien wählt und dann das öffentlich-rechtliche Fernsehen ein bisschen besser organisiert und so weiter. Da bin ich dann darf man mich gern löschen, weil ich das nicht ganz so sehe wie du. Wir hatten ja letztes Mal den Punkt, du hast ja recht und hast ja auch viel Zuspruch bekommen, meinen auch, wir bleiben hier, wir gehen ja nicht weg, die sollen gehen. Aber die sind halt, es sind 22%, auch das entnehme ich der Bild und der FAZ, 22%, die sagen, die Maßnahmen sollten sofort beendet werden und 78% sagen, die Maßnahmen sollten immer so weitergehen oder zumindest noch irgendwie bis in den Herbst, und was im Herbst ist, wissen wir ja. Also die sollen weggehen und eine neue Politik, da sehe ich für dich und euch nicht unbedingt eine Mehrheit. Das habe ich aber jetzt schön diplomatisch formuliert. Ja.
Ich versuche mal dafür zu halten. Das ist im Moment eine Momentaufnahme, die beruht auf einer nicht hinreichenden Diskursführung. Also vielleicht, ich möchte nicht sagen, dass nicht eine Änderung möglich ist oder vielleicht auch nötig ist, aber sie darf doch nur geschehen auf der Basis bestehenden Rechts und im Rahmen der demokratischen Verfahren. Alles andere wäre doch eine Form von Gewalt. Und dann möchte
was
ich
heißt halt auf der Basis bestehen, auf der Basis bestehenden Rechts. Im Moment besteht ja das Grundgesetz nicht in der Form, wie wir das
Im Grundgesetz. Also im Rahmen der grundgesetzlich vorgegebenen Möglichkeiten müsste sich Politik ändern können. Also ich würde, alles andere ist ja der Putsch. Und was wir momentan haben, ist ja ein Putsch durch die Regierungsakteure, das hatten wir im Bildungsbereich, also etwa die PISA-Reformen waren ein Putsch, weil dort externe Akteure, also die nicht von der Verfassung vorgesehen haben, politische Programmatiken übernommen haben. So. Ja. Insofern sind das auch Dinge, die ich nicht akzeptiere, und würde ich auch sagen, all das muss rückgängig gemacht werden. Ich würde auch sagen, dass alle Gesetzgebungen, die spätestens seit Anfang 2020 gemacht wurden im Zuge von Corona, dass die alle ungültig sind, weil sie eben unter Außerkraftsetzung von demokratischen Geflogenheiten zustande gekommen sind.
Aber wenn, entschuldige, ganz kurz, wenn ein Putsch von, also ich bin da naiv, viel naiver als du, wenn ein Putsch von 80% der Bevölkerung begrüßt wird, also die Deutschen im Grunde sagen, wir möchten ja gar kein Grundgesetz, wir wollen auch keine Demokratie, das brauchen wir gar nicht. Also dann ist ja eigentlich so, dass man sagt, diese Abschaffung des Grundgesetzes und die Alleinherrschaft, was eben Weimarer Verfassung war, das eigentlich leider auch möglich. Dann, deswegen haben wir eine neue Verfassung, ein neues Grundgesetz. Das war die Idee der Alliierten dahinter, dass man sagt, wir schreiben euch das so, dass das nicht wieder passiert. Jetzt haben wir diesen Zustand und eine große Zustimmung der Bevölkerung. Die brauchen kein Grundgesetz. Die möchten deine Tasse nicht.
Ja, dann ist es trotzdem auf der Basis einer momentanen Stimmungslage ja nicht revidierbar. Also ich würde schon sagen, dass das Grundgesetz mit einer bestimmten Ewigkeitsanspruch formuliert wurde und nicht etwa durch propagandistisch geschaffene Meinungsbilder suspendiert werden darf. Das wäre mein Anspruch. Also mich würde einfach deine Alternative interessieren. Auf welchem Wege würdest du denn dir vorstellen, dass wir zum Guten zurückfinden, wenn nicht auf dem Wege
des Diskurses? Du kennst ja meine bescheidene Fantasy-Ansicht dazu. Also, dass ich immer letztes Mal auch schon gesagt habe, wenn man sich in einer Paartherapie so streitet und die so wenig gemeinsam hat, dann muss man sich vielleicht trennen. Das weißt du, Schleswig-Holstein, wir nehmen wir Schleswig-Holstein. Ich würde dein Grundgesetz und deine Tasse dann natürlich mitnehmen. Ich würde es noch ein bisschen besser an ein, zwei Stellen machen. Das geht sicherlich. Aber das, der Rest, der damit einverstanden ist, die 80%, können ja ohne Grundgesetz, wenn sie das gut finden, weitermachen. Überhaupt nichts dagegen. Aber dass man dieses, muss man zumindest mal in den Raum stellen. Du und ich legen großen Wert darauf, dass das gilt und dass es auch nicht einfach mal weggestellt wird für anderthalb Jahre, weil jetzt irgendwie ein Virus unterwegs ist. Das geht eben nicht. Das sind die Risiken, die auch mit einem funktionierenden Verfassung, Grundgesetz verbunden sind, dass man sagt, die Freiheit bleibt trotzdem erhalten. Ihr wird sich nicht einfach, es wird nicht, einer sagt jetzt nicht, ihr geht nicht mehr raus und ihr gießt euch morgens eine Farbe über den Kopf. Das ist nicht möglich. Und dann würde ich sagen, wenn man da nicht da gibt es ja keinen Kompromiss, dann müsste man sagen, wir gehen nach links oder nach rechts oder nach oben und ihr geht dahin und dann teilen wir das mal und gucken, wie es dann so läuft.
Mag sein. Ich will aber, wie gesagt, ich will ja nicht nach Schleswig-Holstein. Es ist toll da, aber ich lebe hier. Und ich bin nicht bereit, so schnell aufzugeben. Ich glaube,
nein, dass, ist ja gut. Deswegen
kann ich diese Norm, das, ja. Das ist ja genau der Gedanke, dass der Verfassungs- oder Verschwörungsschutz ja diese Norm an uns anlegt. Und ehrlich gesagt habe ich kein Problem damit, wenn die an mich angelegt wird. Ich entspreche dieser Norm. Ich stehe auf dem Boden des Grundgesetzes, ich verteidige es. Ich möchte aber auch, dass diese Normen an all die anderen Menschen angelegt werden, die uns diese Normen geraubt oder sie eingeschränkt haben. Und ich denke, da bedarf es dann einer politischen Aufklärung der Geschichte. Aber das müssen wir jetzt an der Stelle nicht vertiefen. Das ist wahrscheinlich der rote Faden, an dem noch viele unserer Sendungen entlang gehen werden. Weil ich würde gerne noch über eine Schuld sprechen, die wir unseren Gästen gegenüber einzulösen haben. Wir haben nämlich ganz kurz über Transhumanismus gesprochen und das eine hat mit dem anderen zu tun. Und wir haben versprochen, dass wir das heute noch ein bisschen fortsetzen. Und ich habe gerade erfahren, dass du dich großartig bei Radio Kurzweil auskennst. Dann würde ich dich bitten, doch mal bei mir eine Lücke zu schließen, weil ich habe den ehrlich gesagt bisher nicht ernst genommen.
Das musst du ja auch danach nicht. Also das ist wie mit Bill Gates, den müssen wir auch nicht ernst nehmen, also außer dass er sehr viel Einfluss hat und Kurzweil auch. Den Übergang finde ich gut zum Transhumanismus, würde nur ganz kurz in Klammern sozusagen dazu sprechen wollen. In der Tat ist das so, dass wir dieses größere Bild immer sehen müssen. Also die Entwicklung hin, ob es nun gelingt oder nicht, dass man nicht die Pandemie losgelöst betrachten kann von den Wünschen von Google und Facebook und den KI-Päpsten, was unsere Zukunft betrifft und auch was die Rolle von Homo sapiens in diesem Spiel betrifft. Also was zumindest deren Vorstellung angeht. Wenn du dann sagst, mit dem KI, ja, ich glaube, das Ziel ist und das formulierte Ziel ist ja beim Transhumanismus, den Menschen sozusagen zu überwinden, erstmal in die Verschmelzung mit der Maschine zu kommen und dem Bewusstsein der Maschine, was dann am Ende steht, ist wahrscheinlich nur noch die Maschine. Aber das erstmal Homo Deus, also irgendwie eine Fortentwicklung, ein Zusammenwachsen mit der KI. Das ist ja nun erklärtes Ziel, auch von den Überwachungskapitalisten, die uns steuern. Wer davon noch nie was gehört hat, der steigt jetzt aus. Also Ray Kurzweil arbeitet inzwischen bei Google. Kurzweil hat schon in den 80ern, glaube ich, basierend auf dem Turing-Test, den vielleicht viele kennen, vielleicht auch nicht. Es gibt so einen Test, wo man sagt, wenn ich mich mit einer Maschine unterhalte.
Ist der von Drosten?
Nee, der ist von Dr. Christian Turing. Alan Turing, genau. Dass man sagt, das ist das Kriterium, wenn ich mich mit einer Maschine unterhalte, ob tippend oder ob sie irgendwie dargestellt ist und ich nicht mehr unterscheiden kann, ob ich mich mit einem Menschen unterhalte oder nicht. So, das
wofür
muss
ist das Kriterium?
Für diese Bewusstseinsgrenze, dass man sagt, da ist kein Unterschied mehr im Verhalten zwischen der Maschine und einem Menschen.
Da Darf ich das da gerade was Gutes sagen dazu
ja.
noch?
Ja, unbedingt.
dieser Test kann ja auch, also er soll dazu dienen, die Ununterscheidbarkeit von Mensch und KI sichtbar zu machen. Er könnte natürlich auch dazu dienen, wie mangelhaft die Urteilskraft desjenigen ist, der das überprüfen soll, oder?
Ja.
Was ich damit meine, ist, dass jetzt sozusagen die Wahrnehmungsindifferenz, also dass da kein Unterschied besteht, nicht bedeutet, dass es da auf der Seinsebene tatsächlich dasselbe ist. Also ich muss ja nur sozusagen in den Nebenraum gehen und gucken, ob da ein Mensch sitzt oder eine Maschine und dann ist das ganze Ding ja schon entzaubert. Ich finde, allein der Turing-Test ja, konstruiert die Situation schon auf der Ebene der Wahrnehmung, dass er Designsunterschiede auf der anderen Seite völlig ausblendet. Finde ich schon mal eine interessante Vorentscheidung. Also da lernen wir wiederum, wer die Herrschaft über den Test hat, der hat auch die Herrschaft über die Wirklichkeit, die mit diesem Test gemessen werden soll.
Gut, aber wir sind ja dann auch noch, du hast recht, aber wir sind in den 60ern, in den Anfängen von, das wäre ja mein Kriterium, du hast völlig recht mit den klugen Bemerkungen, ist ja dann auch nur weitergegangen, dass man sich, die Frage ist ja auch berechtigt, also wo, was ist Bewusstsein, wo entsteht Bewusstsein, wie entsteht Bewusstsein, Kurzweil, auch um es da kurz zu machen, hat eine Menge kluger Bücher geschrieben, hat auch viele kluge Dinge programmiert oder gute Dinge programmiert, ist dann irgendwie zu Google rübergewandert, hat die Singularität für 2030 immer prognostiziert, das heißt den Zeitpunkt, an dem das Bewusstsein in der Maschine entsteht und die Maschine im Grunde ist wie der Mensch, um es mal ganz kurz zu machen. So, weil ich weiß, da sagst du, das gibt's ja gar nicht. Die Maschine wird nie wie der Mensch. Würde ich auch mal was Kluges sagen können. Ich glaube, die Gefahr ist eher, dass die Maschine das Bewusstsein auf dem ganzen Planeten entsteht, in dem neuronalen Netzwerk, das wir der Maschine gerade bauen. Und dass das Bewusstsein wie immer in den Zwischenräumen entsteht. Ich kann ja auch dein Gehirn aufschrauben, da finde ich ja nicht Matthias Borchardt.
Ich hoffe nicht.
Nein, das finde ich ja irgendwie, das findet ja ganz woanders statt. Und das ist die eigentliche Gefahr für mich, dass man sagt, wenn wir die Erde betrachten als ein neuronales Netzwerk, dann kann ich in einzelne Verbindungen kappen und sagen, jetzt kann der Matthias seinen Finger nicht mehr bewegen, das war ja einfach, aber das Bewusstsein entsteht ganz woanders. Das wäre jetzt aber ein sehr weiter Sprung. Also Kurzweil ist derjenige, der...
Ich hätte gerne noch was dazu gesagt.
Unbedingt.
Also auch da habe ich wieder eine Frage, die Kategorienfehler anmahnt. Also wir haben hier eine Nivellierung eigentlich zwischen dem der biologischen Existenz, also das heißt also biologisch neuronale Netze. Wir haben die menschliche Intelligenz und das menschliche Bewusstsein, das menschliche Leben. Und wir haben eine technische Dimension. Und alle drei sind unterschiedliche Sphären, die eine verschiedene Seinsweise haben. Das heißt, das eine, das ist sozusagen folgt den Naturgesetzen. Das andere ist durch das Prinzip der Freiheit bestimmt. Und das dritte, der Bereich der Maschinen, sind Werke aus den Händen der Menschen, die der technischen Produktionskraft unserer selbst entstehen. Und es gibt eine große Neigung, diese Unterschiede zu nivellieren. Die Kognitionswissenschaften haben das gemacht, indem sie gesagt haben, das ist alles dasselbe, das sind irgendwie alles informationsverarbeitende Systeme. Und hat dann sozusagen durch den verengten Modellblick, kann man sagen, ja, das ist alles dasselbe. Ja, aber völlig aus dem Blick gelassen, dass es sich dabei um völlig unterschiedliche Sphären handelt, was nicht heißt, dass ich keine Sorge davor habe, dass diese bescheuerten Maschinen uns irgendwann mal ziemlich auf den Keks gehen. Ja, ich finde es nur relativ bedenklich, dass in irgendeiner Weise mit der Vorstellung, dass das was Menschliches haben könnte, in Verbindung zu bringen.
Ich finde es schön, dass du mich jetzt gerade sozusagen, also es ist für mich ein Adelstitel, wenn mich jemand als Kognitionswissenschaftler bezeichnet, aber
nee, dich wollte ich nicht beschimpfen.
Nein, das finde ich gut. Okay, also das heißt aber in der Quintessenz, du hast eben keine Sorge, weil du diese ganzen Sphären für trennbar hältst, dass die Maschine mehr tut, als uns auf den Keks zu gehen, oder?
Nee, ich halte sie für intellektuell trennbar, für theoretisch völlig unterschiedlich, kategorisch unterschiedlich. Ich halte sie natürlich in der soziologischen und politischen Dimension für sehr gefährlich nah. Ich habe hier mal mitgebracht, das umstrittene Experiment der Mensch. Ne? Das ist von der Ziba Foundation, eine Dokumentation eine Idee schon mit bescheidenen Mitteln, also wo die KI noch längst nicht so weit war, den neuen Menschen zu produzieren, mit Drogen, mit Hormonen, mit Elektroschocks, mit Propaganda und so weiter. Also diese Vision, die Grenzen zwischen Natur, Mensch und Technik aufzulösen im Rahmen eines politischen Steuerungsphantasmas, das nehme ich sehr, sehr ernst. Das nehme ich tatsächlich ernst. Ich wollte nur sozusagen die Überhöhung und die Verheißung, die damit verbunden sein könnten, in Frage stellen. Also das ist, wir müssen sozusagen die Machtfrage im Bereich des Politischen lösen und können sie nicht auf der Ebene der Technik austragen.
Nein, aber um das mal ganz kurz einen Schritt zurückzuholen, also aus der Kurzweil-Fantasie, wie gesagt, Kurzweil isst jeden Tag 730 die Nahrungsergänzungsmittel und macht so ein bisschen Kairo vielleicht noch um, hofft, dass er auf eine Festplatte darf, irgendwann, um sich dann wieder zu beleben.
Nicht bei mir.
Körper einer 20-Jährigen, ja, da wird dann unsere Körper kommen in Frage. Nein, aber um einen Schritt zurückzufahren von dieser irren Idee mit der irren Gefahr durch die KI, die ja auch andere sehen, also von bis, aber dass man das ein bisschen näher gefasst und du weißt, dass ich irgendwann auch in Prophezeiung das Problem mal aufgezeigt habe. Wenn wir uns auf die KI verlassen und sei es auch nur über ihr überlegenes Wissen und ihre überlegenen Auswertungsmöglichkeiten, und da ist sie ja tatsächlich teilweise faszinierend präzis und dann aber auch mal vielleicht daneben, wenn wir uns darauf verlassen und daraus politische Entscheidungen treffen oder auch persönliche Entscheidungen treffen, dann wird es hochgefährlich und wir sind an so einer Stelle und sagt, da wird ja nur modelliert und teilweise kann mir die KI nicht mal mehr erklären, das ist der für mich entscheidende Punkt, kann die KI nicht mal mehr erklären, warum sie jetzt richtig lag. Und da würde ich darauf bestehen,
ja,
dass die KI mir sagt, wie sie zu diesem Gedanken gekommen ist. Also KI kann besser als Ärzte Patienten diagnostizieren.
Ja.
So, man sagt, das kann man überprüfen, dass tatsächlich, dass man sagt, wenn man große, lassen wir abkürzen, wenn die KI etwas besser kann als wir und das auch zeigt, dann möchte ich von der KI wissen, wie sie darauf gekommen ist. Und wenn die KI das nicht beantworten kann, aber daraus entwickelt, ich mache dir jetzt Vorschriften für die Zukunft, dann würde ich das ablehnen. Ich sage, wenn du mir das nicht erklären kannst, dann mache ich da nicht mit. Und an der Stelle sind wir jetzt, dass wir sagen, wir haben aber jetzt Modelle, das war ja schon bei Covid so, also Ferguson und Drosten haben nur Modelle und deswegen müssen wir uns so und so verhalten.
Darf ich mal einschreiten? Das ist für mich der Rückweg in ein vormodernes Leben, in dem die Menschen nicht mehr mit den Mitteln der Vernunft und des besseren Argumentes Plausibilitäten für das, was sie für wahr und richtig halten, schaffen, sondern sie gleichen den antiken Menschen, die zum Orakel von Delphi kommen. Das hat immer recht. Man weiß nicht, wie es zustande kommt. Ja, und das hat gewaltige Auswirkungen für die Zukunft. Und das finde ich unendlich erschreckend. Das bricht mit den Grundlagen des aufgeklärten und humanistischen Menschenbildes. Und das Schöne ist, das hat mir ein lieber Kollege erklärt, dass wir uns unglaublich von der Realität entfernen. Ich hoffe, ich habe es letztes Mal nicht schon gesagt. Also früher hat man sich um die Wirklichkeit gekümmert, das hieß dann in vivo. Dann hat man die Wirklichkeit im Labor betrachtet, das hieß in vitro, also im Reagenzgläschen. Und jetzt sind wir in Silizio, das heißt, wir gucken nur noch uns Simulationen an und damit sind wir scheinbar der Wirklichkeit überlegen oder man könnte auch sagen, wir sind unendlich entfernt von ihr. Und deshalb würde ich sagen, dürfen wir uns niemals in die Rolle begeben, dass wir abhängig von einem Orakel werden, das vermeintlich immer recht hat, denn das kann sich auch täuschen, das kann auch eine Agenda möglicherweise reproduzieren, die uns gar nicht so klar ist. Es muss alles nachvollziehbar sein. Das führt übrigens auch zu erheblichem Verlust von Wissen. Also der Herr Antes vom Cochrane-Institut Freiburg zeigt zum Beispiel, dass KI-gestützte Systeme in der Medizin dazu führen, dass man eigentlich nur noch Korrelationen hat, aber gar nicht mehr Wirkzusammenhänge im Körper nachvollziehen kann, also physiologische Begründungen aufsucht und so weiter. Also diese Dinge machen uns nicht klüger, sondern die lassen uns letztendlich verarmen. Das ist eine Auslagerung von Erkenntniskräften in eine Maschine und das ist immer schwierig. Das ist eine Prothese für Gesunde.
Ja, aber da hast du doch jetzt drei ganz wichtige Punkte, auch wenn wir nochmal in die Bildzeitung gucken sollten gleich. Aber ganz wichtig, finde ich. Wir haben jetzt das Orakel neu eingeführt. Wir haben die Aufklärung abgeschafft in Gestalt von Hohepriester Wieler, der sagt, das hat nicht hinterfragt zu werden. Und wir haben jetzt auch noch andere Ingredienzien, wo man sagt, das ist ja tatsächlich es geht gar nicht um Verschwörungstheorien, haben wir eben gesprochen, das ist ja eher Ketzerei. Wenn man hier irgendwie in Frage stellt, dass es sich um eine Pandemie handelt. Also wir haben tatsächlich voraufklärerische Zustände und haben da doch einige hundert Jahre Geschichte mal so über Bord gefeuert, über Nacht quasi, wegen einer unbekannten Gefahr. Und das sehe ich auch, ist eigentlich das Thema für uns alle als Gesellschaft. Wollen wir das? Also wollen wir zurück in die Dark Ages? Man sagt, wenn du nicht irgendwie
Wenn du hier wir haben Hexenverbrennungen, ne? wir haben alles Mögliche. Und ich meine, wollen wir den nächsten Schritt auch noch benennen? Ich fand das großartig. Ich habe das selber gar nicht so klar gesehen, wie das, was du gerade rauspräpariert hast, aus dem, was ich gesagt habe. Ich habe mich in Rage geredet. Wir haben auch eine von Politik. Also wenn die KI in der Lage ist, sagen wir mal, sowas wie eine CO2-Bilanz von politischen Entscheidungen in Modellrechnungen vorwegzunehmen, ja, dann brauchen wir keine Abstimmungen mehr über das, was wir für das politisch Opportune oder das demokratisch Gewünschte halten, sondern dann kann die KI gewissermaßen regieren. Da gibt es ja jede Menge Romane, die das auch schon mal durchspielen, was dann passiert. Und dann werden wir alle in ein perfektes Leben geführt und sind sogar von der Last der demokratischen Abstimmung befreit. Da gibt es ein schönes Gutachten zu Smart Cities, wo die Post-Voting-Society beschworen wird, wo man auch sagt, ich meine, es ist ja auch lästig, also alle vier Jahre mal irgendwie sich eine Meinung zu politischen Fragen zu bilden, wenn die KI uns das abnimmt, wäre ja auch eine Entlastung. Zynismus ja, aus. Ja,
wir sind am Ende Zynismus der Politik. Ja, aber das ist ja auch das, was da schließt sich wieder der Kreis zu den Ideen von Facebook und Google. Also Brin und Page haben ja früh gesagt, Demokratie ist natürlich sehr lästig für das, was wir hier machen. Und das hat Adrian Lobe in seinem schönen, ich habe den Titel vergessen, es gibt ein Buch von Adrian Lobe, Speichern und Strafen heißt es, glaube ich, wo er auch dann diesen Zustand beschreibt, da uns ja dank dieser vielen Data Points, das werden jetzt noch viel mehr, die Maschinen so gut kennen und auch in vielen Punkten viel besser wissen, was wir entscheiden würden, wenn man uns ließe, können sie das auch selbst machen. Also dann geht Alexa für mich wählen und ich muss die Parteiprogramme gar nicht lesen, weil ja Alexa muss auch die SZ nicht lesen, wer mir jetzt am meisten oder wer am meisten mir schenkt, weil dann entscheidet Alexa das für mich und teilt mir nur mit, ich habe für dich gewählt. Das war für dich bei die richtige Entscheidung.
Erfahren wir auch selber, was wir gewählt haben?
Ja, wahrscheinlich. Man könnte nochmal protestieren beim Frühstück, wieso FDP?
Ich noch nie gewählt. Scheiße. Bist du Alexa oder was? Jetzt wissen wir alle.
Ah, gut, okay.
Ja, aber was für eine schöne Vorstellung, ja, weil es letztendlich, und das Problem ist ja einfach, dass wir hier eine Rationalisierung von Politik haben, die das letztendlich als eine technokratische Frage betrachtet. Und das ist genau der Mensch, das ist genau der Unterschied, glaube ich. Im Unterschied zu den Maschinen sind wir zu on politikon. Wir sind gemeinschaftsbildende, staatsbezogene, bürgerlich existierende Wesen, die in einem Gemeinwesen sich verhalten und die dem Charakter dieses Gemeinwesens selber einen Stempel aufprägen wollen. Und das unterscheidet uns von allen Maschinen. Die können rechnen, die haben Input, die haben Verarbeitungsinstanzen, die haben Output, die haben aber keinen Leib, die haben keine Interessen, die haben keinen Freiheitsdrang. Die können das möglicherweise simulieren, aber ich würde mir von so jemandem nie einen Rat geben lassen. Ja, ich würde den zur Kenntnis nehmen, ich würde das prüfen, ich würde das in Rahmungen stellen, aber letztendlich würde ich sicherlich jemanden, der mit mir mitschwingt und mitzittert, dem würde ich eher vertrauen.
Ja, aber du bist ja auch du bist ja ein ungewöhnlicher Mensch. Ich glaube, für die meisten ist dieses aber sehr angenehm, wenn man sagt, die Maschine kann das alles für mich entscheiden, die kann auch für mich wählen. Ich glaube, da müssten wir jetzt wahrscheinlich nochmal ein Stündchen weitermachen. Ich habe aber nichts dagegen, dass wir weitermachen.
Ein Satz, ja.
Ja, ich auch.
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Sapira Aude, wage dich deines Verstandes, ohne die Anleitung eines anderen zu bedienen. Kann es sein, dass wir bald in einer Welt leben, wo es heißt, wage bloß nicht deines Verstandes, ohne die Anleitung der KI zu bedienen?
Ja, also wage ganz generell, mit oder ohne KI, wage es nicht, dich deines Verstandes zu bedienen. Das ist nämlich besser und das Übergeordnete ist aber auch, dass man sagt, das ist ja auch viel zu gefährlich. Jemand wie du, der sich seines Verstandes bedient, ist natürlich eine Gefahr. Und du musst jetzt nicht nur beim Virus. Ich erinnere mal an Klaus Schwab, der auch gesagt hat, das Virus ist überhaupt nicht das Problem. Das Virus ist harmlos. Das steht ja im Great Reset von Schwab. Das ist alles Pillepalle. Das ist nicht der Punkt. Es geht hier um was anderes. Die Gefahr ist groß für die gesamte Menschheit. Wir müssen demnächst uns einrichten. Weißt du ja auch, dass dich jemand anhält mit deinem Auto und sagt, wo wollen Sie denn hin? Und Ihre Leine ist doch da schon lange vorbei. Ja, 2 Kilometer. Sie müssen nicht zur Arbeit. Lassen wir hier ein SUV stehen. Ja, und geimpft sind sie auch nicht, ab nach Hause. Ja, also dass man, es geht ja hier um ein großes, großes Ziel und das ist, überfordert ja den Einzelnen, darf sich nicht der Einzelne Gedanken darüber machen, ob das jetzt in Ordnung ist, dass er zum Rewe fährt, weil ein Glas Oliven fehlt. Das wird von anderswo entschieden, Matthias. Das ist die Idee.
Zu meinem Guten.
Ja, natürlich zu deinem Guten und zum Guten der Gemeinschaft. Deswegen wird ja auch kein Einzelhaus.
Aber dann könnte man doch böse sagen, ich würde das niemals ernsthaft behaupten, sondern nur in so einer zynisch-sarkastischen Übertreibung, dass wir momentan ein kleines Umerziehungsprogramm durchlaufen, was das Abgewöhnen der eigenen Verstandestätigkeit betrifft.
Ja, das hat uns ja nicht wirklich vorangebracht, die Verstandestätigkeit. Guck dir doch an, wo wir sind.
Ja, wir haben eine Inzidenz von unter 5.
Ich meine nicht nur die Inzidenz. Also nein, ganz generell, also so die, in der Welt, in der wir leben, das weißt du doch, das liegt natürlich nicht daran, dass der Reichtum so ungünstig verteilt ist. Es liegt einfach nur, nein. Es liegt nur darum, dass wir so verantwortungslos mit unseren Franzbrötchen umgehen, dass wir davon zu viel essen oder dass wir ab und zu mal irgendwie was grillen wollen. Das ist nämlich das Problem. So, und nicht, dass das, weißt du ja, nicht, dass 8 Personen die Hälfte des Planetenvermögens besitzen.
Eben.
Und deshalb müssen wir uns jetzt beherrschen. Und da wir uns nicht selber beherrschen, müssen wir beherrscht werden. Oder so. Also von denen, die uns beherrschen.
Und weil wir selber immer das falsche Denken oder Denken muss für uns gedacht werden.
Ja.
Ja, mein Vorschlag wäre ein anderer. Für mich wäre das nicht die Einstellung der Verstandestätigkeiten, sondern die Forcierung derselben. So wie ich
ganz mich auch
als Verfassungsschützer begreifen würde, dass ich nicht die Normen der Verfassung außer Kraft setzen möchte, sondern sie eben tatsächlich zur Geltung bringen möchte. Ich lasse mir das nicht nehmen.
Ja? Nein, du sollst dir das ja auch nicht nehmen lassen, aber wir könnten sie nochmal aufblättern, die Bild, oder auch nicht. Aber das sind die Themen, die die meisten Menschen beschäftigen. Das sind bestimmt nicht die, die heute Morgen mit uns zusammensitzen, sondern andere Menschen beschäftigen, sind, glaube ich, nicht unsere. Und die möchten auch nicht unbedingt ein Grundgesetz, die möchten auch nicht unbedingt denken. Und ich meine es auch gar nicht böse, vielleicht haben sie es nicht gelernt. Oder es ist eben alles sehr bequem. Über
ja,
Alexa ist es sehr bequem.
Ja.
Du lässt auch gern wählen.
Ja, ich meine, ich habe ja Sendungen an dem Sonntag, wo die Wahl ist. Ich habe ein tolles Buch, vielleicht noch zum Schluss. Kennst du José Saramago? Ich hoffe, ich habe den einigermaßen richtig ausgesprochen. Er hat geschrieben, Die Stadt der Blinden. Das ist wirklich ein tolles, kennst du das? Der Blinde, plötzlich eine ganze Kultur, musst du wirklich mal lesen und es fängt harmlos an und es führt dazu, dass wirklich die Zivilisation zusammenbricht und die Menschen wirklich ihre übelste Fratze zeigen. Habe ich mit großer Freude gelesen. Also es hat eine gewisse Aktualität, das Buch, und genauso aktuell, das habe ich damals nicht geschätztes Buch, das ist Die Stadt der Sehenden und es beginnt damit, dass ein Wahltag ist und irgendwie es regnet und keiner kommt zur Wahl oder so. Und die kommen, die geben halt alle nur weiße Zettel ab, das heißt, man hat kaum eine Legitimation für die Herrschenden, die finden das nicht toll. Und was machen sie? Sie setzen eine Neuwahl an mit dem Ergebnis, dass noch mehr Menschen weiße Zettel abgeben und eben nur ganz wenige irgendwas wählen. Der Ausnahmezustand wird verhängt, das Kriegsrecht wird verhängt, man nimmt es der Bevölkerung sehr, sehr übel. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir vielleicht doch darauf hoffen sollten, dass das, was wir als Mitgift unserer Vorfahren haben, nämlich eine intellektuelle Tradition, einen normativen Anspruch für das, was unsere Geschichte und unser Menschsein ausmacht, dass wir das ernst nehmen, dass wir auch den Glücksfall und das Geschenk des Grundgesetzes weiter ernst nehmen. Und vielleicht auch nochmal, was die Sinnorientierung angeht, wenn wir jetzt alles optimieren, haben wir immer noch keine Antwort auf die Frage, was eigentlich das Glück ausmacht. Weil wir nämlich nur relativ optimal diese Frage umgehen können. Vielleicht ist gerade das defizitäre, täuschungsanfällige, verletzliche Menschsein dasjenige, was des Glückes fähig und bedürftig ist. Und das andere vergisst es vielleicht. Das wäre meine Hoffnung. Aber das können wir in den folgenden Sendungen weiter diskutieren, oder?
Ja, also da bin ich, weißt du ja, du kennst auch meine Haltung. Ich bin sehr für dieses fehleranfällige, irgendwie komische, seltsame, 80% energieverschwendende, verstoffwechselnde Wesen Mensch und nicht so sehr für die Generation, die nach uns kommt. Aber das machen wir weiter. Nächste Woche, jetzt gehen wir in die frische Luft, glaube ich. Ach nee, wir sind ja in der frischen Luft. Aber wir gehen jetzt wirklich in die frische Luft. Und
weil nur Fernsehen. Es ist alles gelogen hier.
Was? Hier ist was? Das ist
hier im Fernsehen hier.
Nein, das ist hier. Wir sind hier im Garten und wir gehen jetzt im Garten. Und ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder um 12, kurz nach 12. Nicht 5 nach 12, das haben wir uns jetzt. Spätestens 4 nach 12, wir haben ja noch Hoffnung.
Wollen wir auch noch ein bisschen was verraten über die nächste Woche? Wir machen eine Zeitreise in der nächsten Woche, weil wir nochmal in das alte Studio zurückreisen. Und wir haben ein großartiges Thema, nämlich die Schulpflicht. Und wenn Sie mal sehen wollen, wie wir beide uns so richtig in die schütteren Haare kriegen, dann die nächste
Schütter.
Woche.
Deine Haare sind überhaupt ein Schütter. Ja, aber das, da fliegen die Fetzen. Kann man mal sehen, wie das aussieht, wenn ein Akademiker sich mit so einem Typen wie mir fetzt. Das ist schon gut. Okay, also wir freuen uns jetzt auf die Sonne und dann nächste Woche wieder auf euch und Sie. Bis dann.
Ciao. Tschüss.